What up, Fellas? Herzlich willkommen. Neue Folge Rap Gods in guten Ton. Reborn Point ist back am Start. Ja, meine Freunde, wir sprechen mal wieder heute über Jay-Z und nämlich über sein drittes Album Volume 2 Hard Knock Life aus dem Jahr 1998. Viel Intro gibt es nicht zu sagen, weil Jay-Z auf jeden Fall das Pacing vor allem im Punkto Output in seinen frühen Jahren perfektioniert hat. Was bedeutet, dass er nach seinem Debütalbum 1996 Reasonable Doubt, über das wir vor etlichen Jahren gesprochen haben, und seinem zweiten Album In My Lifetime Volume 1 im Folgejahr 1997 bereits am 29. September 1998 dann sein drittes Album Volume 2 Hard Knock Life releaste. Es enthält 14 Tracks, geht 61 Minuten und ich will hier am Anfang mal einen Disclaimer geben. Let's Talk About Folgen machen wir seit Jahren. Sie ändern sich alle naslang mal ein bisschen und es ist das Format, was hingegen einer gewöhnlichen Albumbesprechung für mich einfach ein bisschen freier funktioniert. Ich kann mich da ein bisschen mehr austoben, bin dann nicht so strikt und streng an das Track by Track mit, okay, wir sprechen jetzt über den Track, den schließen wir dann ab. Dann sprechen wir den nächsten, dann schließen wir den ab und so gehen wir chronologisch von vorne nach hinten durch das Album durch. Das machen wir häufig auch in einem Let's Talk About, wie wir es zuletzt beispielsweise bei Outkast hatten. Aber es gibt mir grundsätzlich mehr Freiheiten. Und häufig ist es auch so, dass ich bei einem Let's Talk About das Album oder ein Tape, was wir auch schon besprochen haben, nicht zwingend anhand der Tracklist strukturiere und dort Track für Track durchgehe, weil es andere Gesichtspunkte oder andere Aufmachungspunkte gibt, die hier und dort vielleicht interessanter sind, was in gewisser Weise beispielsweise in der Folge heute auch am Start sein wird, was beispielsweise auch bei Common zumindest in Teilen so war in der Folge von vor 2 Wochen, als wir über Resurrection gesprochen haben. Da haben wir ein bisschen was rausgezogen, zusammen besprochen und ja. Heute geht's ein bisschen kreuz und quer. Wenige Tracks sind noch an ihrem Platz geblieben und wir sprechen auch nicht tiefgehend über die Inhalte der verschiedenen Tracks. Es ist ein klassisches, also inhaltsbasiert ist es ein klassisches Jay-Z-Album der frühen Zeit. Wir haben das jetzt schon zweimal durchgekaut und hinsichtlich dessen, dass wir ein paar Tracks haben, wo ich auf den Inhalt nochmal mit ein paar Sätzen mehr eingehen werde, werdet ihr das dann auch merken. Aber wie gesagt, Jay-Zs Attitude und die Art und Weise, mit der er damals vor allem an seine Musik ranging, die trägt sich hier auch weiter. So, und es gibt wesentlich interessantere oder wichtigere Punkte, wenn wir uns jetzt hier mit diesem Album auseinandersetzen wollen. Und ich würde sagen, die letzten Wochen habe ich meine Let's Talk Abouts geplant und wir sind die ganze Zeit immer auf Ewigkeiten eskaliert. Vielleicht bleiben wir heute mal ein bisschen tighter, ein bisschen kürzer und deswegen starten wir auch direkt rein. Das Album startet nämlich mal wieder mit einem Intro-Skit von Pain in the Ass auf dem ersten Track des Albums, wie bereits auf den ersten beiden Projekten. Ne? Und hier spricht er aus der Sicht von Jay-Z über sein womögliches Abdanken. Er spricht darüber, dass er es versucht hätte, entschuldigt sich bei Big, sagt, dass er dann doch sein gefühlt ins Exil zurück nach Marcy's geht und wir at least gut weiter auskommen werden, weil wir ja beispielsweise mit Bleak, hier angesprochen, einen guten Rapper bekommen. So. Zum Ende dieses legendären Skits, den wir bislang auf jedem Jay-Z-Projekt hatten, kommt auch die ikonische Line, die wir beispielsweise auch auf, also die hatten wir bei In My Lifetime Volume 1 auf dem Intro, auf diesem Medley-Intro, wo ich immer den Titel des Split-Tracks vergesse. Aber das hatten wir auch im Intro vom Brooklyn's Finest-Track auf dem Reasonable Doubt-Album, auf dem Biggie gefeatured war. Da starten die auch rein mit der legendären Line, nämlich, okay, I'm reloaded. Angelehnt an Al Pacino in Carlitos Way. Ich habe den Film nicht gesehen, ich habe die Anmerkung gelesen, dachte, es ist dennoch sinnvoll, euch das hier mit auf den Weg zu geben. Da gibt es anscheinend eine Kampfszene im Kontext von Poolbillard. Vielleicht schaue ich mir den Film mal an, aber ich sag mal, Al Pacino und auch der Titel des Films haben irgendwie so schon so einen Status, vor allem in diesem sehr Mafia- und Gangster geprägten Rap des von New York in den 90s. Deswegen ergibt es hier nur schlüssigst Sinn, dass wir hier eine Anlehnung auf diesen Track haben. Passend zu dem, was Pain in the Ass vor diesem, also in seinem Skit sagte, folgt danach nicht ein Part von Jay-Z, sondern ein Part von Memphis Bleek. Und Jay-Z ist nicht auf diesem Album zu hören, bis auf reingescratchte Vocals. Denn dieser Track, Mashallah, ist produziert von Primo, kann man nochmal dazu sagen. Und in der Herangehensweise, dass wir hier das Album-Intro von Jay-Zs drittem Album haben, erkennt und er hier mit keiner Vocal an sich selbst nochmal drauf vertreten ist, erkennen wir eigentlich auch schon Jay-Zs relativ einzigartigen Approach, wenn es um Hip-Hop beziehungsweise um das Hip-Hop-Business auch geht. Weil Jay-Z ist als Rapper hier noch nicht an seinem Peak oder über seinen Peak hinaus, droppt jetzt alle paar Jahre nochmal ein Album, wenn er Bock hat, und hat im Fokus dabei, vor allem seine Protégés nach vorne zu bringen. Er ist nicht dieser Veteran, der nur seine Reichweite nutzt, um seine Protégés aufzubauen, weil eine kurze Einordnung nochmal, dieses Album hier, ja, also er hat schon zwei stabile Alben gedroppt, Reasonable Doubt, für mich absoluter Klassiker, aber vor allem für den kommerziellen Erfolg sollte retrospektiv dieses Album und auch der Titeltrack, über den wir später noch sprechen, sorgen. Und trotzdem weiß er ganz genau, dass er aus Business-Sicht als Labelchef von Rockefeller natürlich auch davon profitiert, wenn Memphis Bleek mehr Aufmerksamkeit bekommt als ein Künstler von Rockefeller. So. Bereits 1996 war Memphis Bleek auf Coming of Age gefeatured gewesen, ein Track vom Reasonable Doubt Album. Und apropos Coming of Age, dieser Track bekommt auf diesem Album hier auch ein Sequel, in dem Jay-Z wieder Memphis Bleek featured und sie hier über, sag ich mal, ihren evaluierten Status hinsichtlich des Titels dieses Tracks sprechen. Na, Coming of Age, das Älterwerden, das Heranwachsen, das an Weisheit dazugewinnen, alles, was man dort hineininterpretieren kann. Und es lässt sich natürlich logischerweise erkennen, dass sich seit 1996 bis hin hier zwei Jahre später zu 1998 einiges verändert hat, sie Erfahrungen im Business gesammelt haben. Und während Jay-Z, und das finde ich recht interessant, ein schön eingepacktes Detail, im Originaltrack von 96 die Hook performt und Bleek ein paar Adlibs hinzusteuert, ist es nun Bleek, der die Hook performt, und Jay-Z ist der, der die Adlibs dazu bringt. Was komplett in die Denkensweise, die ich eben schon aufgemacht habe, hineinpasst. Jay ist seinen Weg gegangen und viele hätten es oder haben das bis heute auch immer so gemacht, dass sie, wenn sie sehr erfolgreich sind, wenn sie einen kommerziellen Durchbruch geschafft haben, dann bauen sie sich Labelstrukturen auf, dann gucken sie, dass sie sich Protégés heranziehen, an denen sie dann beispielsweise auch kommerziell natürlich mitverdienen können. Jay-Z ist noch gar nicht an diesem obersten kommerziellen Durchbruchspunkt. So, ich glaube, sein erstes Album ist Top 20 gegangen, sehr solide. Das zweite Album, glaube ich, Top 10 gegangen, sehr solide. Ist vielleicht sogar 5 gechartet. Aber Spoiler Alert, er wird mit diesem Album auf 1 charten und danach nie wieder woanders charten. Bedeutet, er wird mit diesem Album erst seinen Durchbruch feiern und trotzdem hat er hier schon, sag ich mal, diesen nächsten Schritt gefasst, diese Business-Sicht auf das ganze Thema. Er hat sein Label Rockefeller, hat dort Leute gesigned wie Memphis Bleek, und er gibt ihm jetzt hier praktisch diesen Spotlight, nachdem er 2 Jahre vorher diesen Reifungsprozess beschrieben hat und diesen Track für sich geowned hat, ist nun schon Memphis Bleek an der Reihe. Jay-Z ist seinen Weg bereits emporgegangen, und auch wenn der letzte Schritt noch fehlt, der wird mit Sicherheit bald kommen. Eigentlich auch sehr, sehr gut gealtertes Album wahrscheinlich, und also diese Haltung dazu. Wenn Jay-Z nie über, sag ich mal, die vorherigen kommerziellen Erfolge hinausgegangen wäre, und irgendwie ein großes What-If seine ganze Karriere lang geblieben wäre, dann fände ich es interessant, wie wir über solche Haltungen wie diese hier sprechen würden. Was vor allem der dritte Part deutlich macht, was Jay-Z dann natürlich auch wieder zugutekommt, ist, dass durch diesen Support und die Möglichkeiten, die er Memphis Bleek auf seinen ganzen Projekten gibt, ihn praktisch als sein Protégé mit hochzuziehen, dafür sorgen, dass Memphis Bleek sehr, sehr loyal gegenüber Jay-Z ist, was er im dritten Part eigentlich sehr, sehr cool aufmacht. Die dritte und letzte Zusammenarbeit der beiden auf dem Album ist It's Alright. So. Hier ist Memphis Bleek sogar als der primäre Artist gelistet und Jay-Z lediglich als Feature auf seinem eigenen Album. Und ein letzter Fun Fact: Wir haben über Coming of Age gesprochen, Memphis Bleeks Debütalbum, was ein Jahr, also oder im Folgejahr, auf Hard Knock Live folgen sollte. Im Jahr 1999 wurde unter dem Namen Coming of Age released. Das hat ihn auf jeden Fall mit geprägt. Auch abseits von Memphis Bleek sind Features mal wieder ein wichtiges Thema hier auf dem Album. Neben Memphis Bleek sind auch weitere Rockefeller-Künstler mit am Start. Man hat Emile, die auf Can I Get A zusammen mit Ja Rule am Start ist. Und hat Beanie Siegel und Source Money auf dem Posse-Cut-Track Reservoir Dogs. Zu dem Zeitpunkt muss man sagen, Beanie Siegel ist frisch gesigned bei Rockefeller oder wird kurz nach Hard Knock Live gesigned. Also auf jeden Fall in diesem Zeitraum. Krass, sag ich mal, Underground-Newcomer zum Zeitpunkt, der da richtig früh gefischt wurde. Ich glaube, der ist das erste Mal irgendwie über ein Mixtape von DJ Clue gepoppt und dann hier das Feature und dann relativ schnell bei Rockefeller unter Vertrag gekommen. Auf der anderen Seite Source Money, Stammgast auf Jay-Z-Alben. Ebenso wie Foxy Brown, die jetzt kein Rockefeller-Member ist, aber auch auf jedem seiner Alben mit drauf war, ebenso wie Source Money. Und hier beispielsweise auf Paper Chase wieder ihren Part kriegt. Ebenso werden andere, sag ich mal, aufpoppende Künstler, die man in der Größenordnung mehr oder minder vielleicht gerade bei Jay-Z verorten könnte, vor allem aus New York, mit eingebunden. Man hat DMX auf Money Cash Hoes, wo der Adlib-Gott mal wieder mies Energie reinbringt. Zur zeitlichen Einordnung 1998 ist auch das Jahr, in dem DMX sein Debütalbum releasen sollte. Sprechen wir vielleicht demnächst mal drüber? Habe ich mir vielleicht schon mal auf die Liste geschrieben und nochmal angehört. Könnte gut sein. Und man hat beispielsweise Ja Rule. Ne? Ich habe eben Can I Get A schon angesprochen. Passt auch, finde ich, sag ich mal, wieder, ist wieder eine sehr gute, ja, ist gut gealtert, dieser Track, oder beziehungsweise dieses Match, das Ja Rule auf diesem Track ist, hinsichtlich dahin, dass Ja Rule ja vor allem später in diese Club-Sparte nochmal sehr dafür stehen sollte. Und man hat beispielsweise auch The Lox auf dem Posse-Cut-Track Reservoir Dogs neben den beiden Rockefeller-Protégés Source Money und Beanie Siegel. The Lox, Hip-Hop-Gruppe aus den 90ern und 2000ern aus New York, bestehend aus Jada Kiss, Styles P und Chic Louche. Zu dem Zeitpunkt waren sie bei Bad Boy unter Vertrag, dem Label von Diddy, und mal at least durch die Freundschaft zwischen Jay-Z und Biggie vor dessen Tod lässt sich die Verbindung zu Bad Boy hier mehr als eindeutig herstellen zu der Zeit. Auch interessant ist, dass Jermaine Dupri zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so groß, aber mit Money Ain't a Thing, welcher sowohl auf seinem zweiten Album Live in 1472 drauf war, als auch hier als Bonustrack, als der letzte Track auf Hard Knock Live fungiert. Der sorgte einfach für eine Grammy-Nominierung. wenn man sagt, er sorgte für eine Nominierung, heißt es in der Regel auch, dass er leider nicht gewinnen konnte. Aber ich glaube, die wurden nominiert für beste Rap-Performance eines Duos bei den nächsten Grammys. Ich glaube, das war so. Ja. Darüber hinaus Ikonen auf diesem Album. Wir haben Kid Capri mit It's Like That. Für die Fans des eher des alten Jay-Zs. Das klingt auch so komisch. Er ist bei seinem dritten Album irgendwie, der macht seit 3 Jahren, sag ich mal, droppt der Alben und man sagt schon der Alte. Ja, man hat auf jeden Fall, und da reden wir gleich noch drüber, Facetten, die hier in eine andere Richtung gehen. Aber für diesen Reasonable Doubt Type Jay-Z ist hier It's Like That durch die Kid Capri Produktion auf jeden Fall nochmal mit am Start. Primo, hatte ich eben auch schon erwähnt, DJ Premier, die Legende, die das Intro produziert hat. Jay-Z hat seinen eigenen Mentor Jazz O auf dem Banger-Track Brother What, Brother Who mit drauf, zusammen mit der vorhin angesprochenen Rockefeller-Künstlerin Emil. Und er erweist ihm hier auch die Ehre und macht den Ursprung seiner Karriere bei Jazz O auch deutlich, was bei einem, ja, bei so einem Künstler, dem man eigentlich eher dieses sehr, sehr überlegene, diesen überlegenen Habitus zuordnet wie Jay-Z, ja eigentlich schon ein großer Ritterschlag ist, wenn man so Shoutouts an so eine Legende wie seinen eigenen Mentor gibt, ne? Und wir haben Too Short auf A Week Ago, nachdem er bereits auch auf Real Brothers auf dem Immer Live Volume 1 Album aus dem Jahr 1997 mit drauf war. Und ich muss sagen, das ist ein wunderschöner Street Storyteller über Realität und Business. Es ist nicht wunderschön aufgrund der Inhalte, weil die sind eher traurig bis abgefuckt, aber wunderschön im Sinne, dass es mein Hip-Hop-Herz gefreut hat und dass solche Tracks nicht sehr häufig auf diesem Album so in dieser Weise umgesetzt wurden. Es geht in dem Track um die Schnelllebigkeit, die alles, also wie sich alles auf der Straße binnen von Wochen ändern kann. Schön verdeutlicht hier anhand des, ja, eines befreundeten Hustlers, über den Jay-Z in den Parts erzählt, der leider gepackt wurde von der Polizei und folglich auch aussagt über, sag ich mal, seine Kontakte auf der Straße. Hier wird einerseits dadurch natürlich das Risiko aufgemacht, was allgegenwärtig ist, natürlich von der Polizei gepackt zu werden. Worüber sich natürlich viele Leute, die einfach ihre Strukturen aufbauen, vielleicht den schlauen Regeln von anderen Hustlern wie Biggie beispielsweise nachgehen, nicht in diese, also dieses Risiko minimieren können, sich nicht diesen Risiken allgegenwärtig aussetzen. Aber zudem mit der Entwicklung dessen, dass sein Homie gepackt wurde, der sich vielleicht nicht so schlau oder so gut aus allem rauslösen konnte, macht Jay aber trotzdem klar, dass man sich auch dann am Ende nicht sicher ist, wenn man nichts getan hat, beziehungsweise nichts falsch in seiner kriminellen Karriere nichts falsch gemacht hat. Wenn man sich keine Fehler geleistet hat, welche dafür sorgen würden, dass man hochgenommen wird, ist man trotzdem nicht sicher, weil beispielsweise du immer mit Leuten zu tun haben wirst und diese Leute gegen dich auspacken können. Theoretisch. So. Und das ist etwas, was Biggie so zumindest nicht in seinen 10 Crack Commandments stehen hatte. Aber, kleine Empfehlung, ein bisschen random, aber es gibt noch die 10 More Commandments von Benny the Butcher. Große Empfehlung. Da sind wirklich nochmal 10 weitere Hinweise, die ihr als Drogendealer Starter Pack auf jeden Fall nochmal zu Rate ziehen solltet. Wir sind ein bisschen abgeschweift. So. Ich hab's ja eben schon gesagt, diese Tracks, so wie diese Storyteller, dass man jetzt hier auch tiefer auf den Inhalt eingehen kann, dass man da so Parts hat, wo man sich wirklich denkt, oh, geil. Die wir auch auf den ersten Jay-Z-Projekten schon mehrfach bekommen haben und vor allem auf dem ersten Album allgegenwärtig waren, aber auch auf dem zweiten Album durchaus in mehrfacher Auflage aufgetaucht sind. Die sind hier, sag ich mal, rar gesät. Und Folgendes soll in gar keiner Weise negativ kritisch klingen. So. Es ist eher eine analytische Feststellung. Ne? Ich nehme hier das Album analytisch auseinander, mache mir dazu meine Gedanken und natürlich ist das alles immer so ein bisschen eingetunkt und eingetaucht und untermalt von meiner persönlichen Präferenz und von meinen persönlichen Gedanken und natürlich fällt dann mal so ein Wort wie leider sind solche Tracks nicht mehr am Start als manch andere Tracks, über die wir jetzt gleich sprechen, aber ich hoffe, ihr hört die Folge zu Ende und ihr werdet meine gesamten Punkte und meine Einordnung dahingehend verstehen und letztendlich lässt sich auch hier schon an diesem Punkt sagen, dass es natürlich immer auch alles viel Geschmackssache ist und dass ich auch jeglichen anderen Approaches, die jetzt nicht meine Lieblingstracks oder meine Lieblingsaufmachung von gewissen Künstlern sind, natürlich auch mit dem höchsten Respekt der Kunst und vor allem dem Künstler gegenüber seiner künstlerischen Freiheit und seinem künstlerischen Genie, vor allem im Falle einer solchen Legende wie Jay-Z, natürlich entgegenbringe. Sei es drum, viele Tracks auf diesem Album sind, sag ich mal, dem Mainstream-Zeitgeist entsprechend, beziehungsweise orientieren sich in eine gewisse Richtung, die nicht mehr diesen klassischen Street-Rap, Laid-Back, Storyteller-Flow, den wir viel auf Reasonable Doubt beispielsweise bekommen haben. Dort war auch schon sehr, also das war ja auch, keine Ahnung, wenn man Reasonable Doubt und generell die Anfänge von Jay-Zs Karriere beispielsweise mit einem Album wie Illmatic oder gehen wir mal so komplett off the grid, so The War Report von Capone Noriega und diese ganzen Wu-Tang-Projekte oder auch Lifestyles of a Poor and Dangerous von Big L beispielsweise vergleicht, dann ist Jay-Z in seiner Aufmachung seit Anfang seiner Karriere natürlich irgendwie schon Mainstream freundlicher, was nicht damit zu tun hat, dass er sich dem Mainstream anbietet, sondern einfach, dass seine Art, sein Sound einfach, glaube ich, auch einfacher zu verstehen, einfacher zu getten und gesellschaftlich verträglicher ist, auch wenn Jay-Z sehr abgefuckte Themen auf seinen Alben thematisiert. Was meine ich damit, dass einige Tracks auf dem Album Mainstream zeitgeistiger unterwegs sind? Es gibt beispielsweise unter anderem schnellere und clubtauglichere Beats, wie auf Brother Ward, Brother Who oder auf Can I Get It. Es gibt eindringlichere und recht repetitiv aufgebaute Hooks auf Ride or Die oder auf If I Should Die. Was heißt es? So, ich will, wie gesagt, das sind nicht die Tracks, die ich unbedingt dann so für mich in meine Playlist packe, so, aber wie ich es eben versucht habe, deutlich zu machen, habe ich dafür viel Respekt, weil vor allem im Fall von Jay-Z ist deutlich zu erkennen, dass wenn er etwas macht, wie sich hier beispielsweise in gewisser Weise in ein anderes Terrain zu bewegen, andere Styles auszuprobieren, andere Cadences, andere Produzenten, und da ist der wichtige Punkt. Dann holt er sich die Creme de la Creme, die Leute, die vom Fach sind, so Ikonen ihres Feldes. Und zu der damaligen Zeit holt er sich dann einfach für mehrere Tracks auf seinem Album für die Produktion unter anderem Swiss Beatz und Timbaland hinzu. Aber jetzt genug von den beiden Seiten dieses Albums. Weil es gibt einen Track, der den Kommerz und die Kultur miteinander verbindet. Das Highlight, auf was die meisten hier gewartet haben. Und ich habe es auf der einen Seite natürlich ein bisschen nach hinten noch geschoben, weil ich weiß, dass viele für diesen Track nur da sind. Und der Track ist der zweite Track des Albums. Wenn ich den direkt am Anfang gesprochen hätte, hätte die Hälfte abgeschaltet. Aber es hat sich auch eigentlich, finde ich, hier gut hinergeben, um vielleicht mit meinen, ja, kennt ihr die Sandwich-Theorie? Oder, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie das heißt. Hat irgendwas mit Sandwich zu tun. Könnt ihr mir gerne linken, wenn ihr wisst, was ich meine. Es geht darum, dass man, das Feedback-Sandwich, so. Dass wenn man irgendwie was Gutes und was Schlechtes zu sagen hat, dann packt man immer, sag ich mal, das Schlechte in die Mitte und sagt am Anfang erstmal was Gutes und am Ende kommt man aber auch wieder mit was Gutem raus, so. Um ein gutes Gefühl am Ende zu bringen. Und jetzt haben wir praktisch, ich ziehe mir mal kurz auf die Sachen, die ich nicht mal schlecht finde, aber die ich meinem Geschmack eher weniger entsprechend finde, eingegangen und komme jetzt zurück zu dem Highlight, auf was sich alle einigen können letztlich. Hard Knock Life, Ghetto Anthem. Produziert von The King 45 über dieses ikonische Kinderchor-Sample aus dem Broadway-Musical Annie, welches der Legende nach dadurch geklärt wurde, dass Jay-Z an die Urheberrechtshalter einen Brief geschrieben habe, dass er in der Kindheit dieses Musical gesehen habe und darüber in der Schule ein Essay verfasst habe, welcher irgendwie ausgezeichnet wurde. Deswegen soll dieses Sample geklärt worden sein. Am Ende ist es mir komplett egal, wie dieses Sample geklärt wurde. Wir haben es Gott sei Dank da. Und er erzählt hier die klassische Story von unten nach oben. In seinem Falle jedoch würde ich nicht mal von der klassischen vom Tellerwäscher zum Millionär-Story sprechen, sondern eher von der Drogendealer zum erfolgreichen Rapper. Und wenn man über den Tellerrand dieses Albums hinausschaut und seine gesamte Karriere sich nochmal retrospektiv mit einfasst, dann könnte man auch vom Drogendealer zum Mogul in der Unterhaltungsbranche sprechen. Zum ersten Hip-Hop-Milliardär. Zum Wegbereiter für die Karriere von Künstlern wie Kanye West und J. Cole. Und aktuell gesprochen für den Bezug vielleicht dann auch noch zu demjenigen, der unter anderem Kendrick und Bad Bunny in den Super Bowl brachte. So. Auf diesem Track können sich im Endeffekt immer eigentlich alle einigen. Er ist das Sinnbild für Jay-Zs letztendlichen und vor allem für den kommerziellen Durchbruch und wahrscheinlich einer der prägendsten Tracks seiner Diskografie. Und da wir jetzt gerade sehr kreuz und quer durch dieses gesamte Album gesprochen haben, würde ich nochmal ein kurzes strukturiertes Fazit der Tracklist nochmal geben. Man hat Track 1 und 2, das Intro und den Titeltrack, was absoluter Fanservice für diejenigen ist, die den Reasonable Doubt Jay-Z feiern. Obwohl Jay-Z beispielsweise auf dem ersten Track gar nicht vorkommt. Man hat dort den Pain in the Ass Intro-Skit, der, sag ich mal, Erinnerungen weckt an die ersten Projekte. Und man hat Memphis Bleek, eine bekannte Stimme, ein Künstler, der bei Rockefeller an der Seite von Jay-Z seit Anfang an großgezogen wird. Dann hat man diesen Titeltrack, auf den sich alle Parts irgendwie so ein bisschen einigen können. Tracks 3 bis 6 sind dann eher, ja, mit dem neuen Sound ein bisschen am Experimentieren. Auf verschiedene Weisen. Man hat dort ein bisschen Abtempo, Augenmerk auf repetitive Hooks. Manche Tracks sind dafür für einen Club ausgelegt. Man hat beispielsweise auch das DMX-Feature sehr gehypt mit den mit den Adlibs in der Hook. Und alles keine schlechten Tracks, aber für jemand, der diesen Reasonable Doubt Jay-Z am meisten gefühlt hat, vielleicht etwas befremdlich. Dann hat man Tracks 7 und 8 wieder für die Fans von Reasonable Doubt, wieder für die Oldschooler in diesem Kontext mit A Week Ago, diesem nicen Storyteller mit Too Short und dem das Sequel von Coming of Age, dem Callback auf die Anfänge, weil Reasonable Doubt Fans genauso wie bei dem Intro-Skit von Pain in the Ass sich denken werden, ah, Coming of Age, das kenne ich, das war doch Reasonable Doubt. Oh, und geil, wieder mit Memphis Bleek. Und oh, geil, die Hook klingt ähnlich. Ah, geil, ist cool. Tracks 9 und 10 sind dann wieder ein bisschen, ja, variieren mit den verschiedenen neuen Sounds. Man hat mit Can I Get A nochmal einen Clubbanger. Und man hat ein Paper Chase, diese Timbaland x Foxy Brown Connection, die ich recht interessant finde, wo es leider sich aber irgendwie für mich persönlich, und das will ich nochmal einordnen, und ich finde es so schade, wo es sich durchzieht, dass die Foxy Brown Parts auf den Jay-Z-Alben damals mich irgendwie nicht so final abholen. Liegt es daran, dass Foxy Brown damals auf Affirmative Action auf dem Nas-Album zu krass abgerissen hat und dass ich seither irgendwie eine Erwartungshaltung habe, die einfach nicht zu decken ist. Ich weiß es nicht. Immer cool, was von ihr zu hören und wie auch über den Rest zu sagen, absolut nicht schlecht, aber keine Ahnung. Es ist so, ich weiß gar nicht, ob der Vergleich es hätte, aber ich versuch's jetzt einfach mal, so wie wenn man Affirmative Action gehört hat und dann das Firm-Album hört. So, checkt ihr, was ich meine? Vielleicht. Tracks 11 und 12 sind nochmal Dues an die Culture und an die Legenden. So, man hat auf Reservoir Dogs diesen Street-Style Posse-Cut, der sich auf die Heritage bezieht. Sowohl von Jay-Z selbst, so, dass er dieser Hip-Hop-Culture und diesem Style nach wie vor nicht abtrünnig ist. Ich meine, Posse-Cuts von anderen Künstlern waren mitunter ja auch sein erster Step ins Game. Er war ja auf jeden Fall unterwegs auch mit Big Daddy Kane, aber mir beispielsweise so das erste Mal aufgekommen, und das meine ich jetzt nicht, ich wusste, wer Jay-Z ist, einfach bedingt dadurch, dass ich geboren wurde, nachdem er schon bekannt ist, aber sag ich mal, als ich mich losgelöst mit Sachen auseinandergesetzt habe, dann habe ich mich nicht mit den Anfang 90s Sachen von Big Daddy Kane auseinandergesetzt, sondern da ist mir Jay-Z in seiner frühesten Form auf dem The Graveyard Posse Cut auf dem Lifestyles of a Poor and Dangerous Album von Big L untergekommen. Sehr, sehr cool gewesen. Und ja, er paid hier seine Dues, ne, Posse Cuts, aber auch dieser street-lastige Style von Reservoir Dogs holt hier natürlich auch Street-Affiliated Künstler mit The Locks einfach nochmal mit drauf und zeigt auch die Heritage seines Labels und die Bemühungen rund um seine Protégés, dass Beanie Siegel und Source Money hier mit drauf sind und eben nicht auf einem der absoluten Clubbanger, sondern also mir gibt es so dieses Gefühl, ey, die Jungs, die ich signe, die sind auch trotzdem noch, die können das zumindest, ne? Ob sie es dann am Ende tun oder nicht, die sind dazu in der Lage, auf so einem Track zu bestehen, die Culture zu respekten und ihr Ding zu machen. Und auf der anderen Seite hat man dann It's Like That, Kid Capri, Überlegende, fucking Überlegende, und ich bin an der Stelle sehr, sehr dankbar für die Produktion dieses Tracks. Ich liebe diesen Sound, ich liebe diesen Track, und er hat das Feature Tag bekommen, einfach wahrscheinlich um dem Legendenstatus zu huldigen und nicht einfach zu sagen, ja, der Track wurde by the way produziert von Kid Capri, sondern es steht als gelistetes Feature, und das hat auch natürlich ein paar Vocals, ein paar additional Vocals, ein paar Adlibs mit drin. Sehr, sehr smooth. Und wo wir schon beim Deuce Payne sind, der Track heißt It's Like That. Kann kein Zufall sein. Das ist eine Anlehnung auch und ein Querverweis, ein Shoutout, eine Hommage an den legendären Track von Run-DMC. 83 war der, glaube ich, ne? Erstes Album. It's Like That. And that's the way it is. Huh. Track 13 und 14 sind für mich ja schon fast eher einfach Bonus-Tracks. Ich glaube, der letzte ist sogar als Bonus-Track gelistet. Support Your Folks. Eine Attitude, mit der Jay-Z ja, wie wir es vorhin schon ausgiebig besprochen haben, ja auch weitermacht. It's Alright als Memphis Bleak Supporting Track und Money Ain't a Thing als der Jermaine Dupri-Track. So. Ich habe das jetzt noch alles mal runtergebrochen, um meinen folgenden Punkt nochmal zu untermauern. Im Vergleich von vorne bis hinten, ich muss neu anfangen, sorry. Im Vergleich zu Reasonable Doubt, wo ich einen von vorne bis hinten schlüssigen Sound habe, finde ich, ist Volume 2 Hard Knock Live beispielsweise ein bisschen, ja, unterteilter, ne? Ich habe die zwei Seiten angesprochen. Ich habe jetzt sehr viel von diesem neuartigen oder von diesem manchmal an den Mainstream angelehnten Sound gesprochen, der sich dann wieder ein bisschen gegenüberstellt mit Tracks wie A Week Ago beispielsweise. Auf Immer Lifetime Volume 1 hat das auch schon angefangen. Da war ein deutend deutlich bedeutenderer Teil dann auch kommerziell, aber man hatte auch weiterhin so diesen Fanservice für diesen Street-Style Jay-Z bekommen. Und dennoch wurde praktisch von seiner Seite aus angefangen, ja, gewisse Sounds zu erforschen, sich ein bisschen mehr auszuprobieren. Was wichtig für den Zeitgeist natürlich und für den kommerziellen Durchbruch auf der anderen Seite auch ist, ne? Meine Beobachtung ist hinsichtlich zu Jay-Z, und das finde ich sehr interessant, ist auch meine Beobachtung, deswegen natürlich finde ich sie interessant. Sorry, ich bin langsam ein bisschen durch. Habe ich schon vor längerem, ich weiß nicht, ob ich es mal im Podcast gesagt habe, aber ich habe das ein paar Leuten schon gesagt, die sich ein bisschen tiefer, vor allem auch mit US-Rap und so, auch mit den Legenden auseinandersetzen. Es gibt keinen Künstler oder, also in An- und Abführungen gibt es keinen. Ne? Man kann bei gewissen Leuten einen Case aufmachen, die aus der damaligen Zeit, und das ist jetzt natürlich auch schwierig, da eine Grenze zu ziehen, heutzutage noch den Impact auf oberstem Level haben. Und damit will ich absolut keinen Disrespect geben. Wenn ein Ghostface Killah Album kommt, dann höre ich es mir an. Wenn ein Nas Album kommt, dann höre ich es mir an. Aber ihr merkt trotzdem, Nas droppt irgendwie in den letzten, also seit Beginn der 2020er hat Nas, glaube ich, irgendwie schon fast 10 Alben gedroppt. Jetzt neuerdings zuletzt das mit DJ Premier, und das ist komplett untergegangen. Im Vergleich dazu ist das letzte Jay-Z Album 9 Jahre her. Fair point, er hat jetzt länger kein Album released. Aber 444, ja, wir haben ja vorhin schon gesagt, ging natürlich wie jedes andere Album seit Hard Knock Life auf 1. Aber wird auch bis heute groß und breit diskutiert. Jedes Jay-Z-Album hat einen hip-hop-gesellschaftlichen, kulturellen Impact. Und man kann das Ding weiterspinnen. Wenn irgendwo auf einem Album heutzutage ein Jay-Z-Feature auftaucht, ich weiß noch ganz genau, bei It's Almost Dry von Pusha T war das der Fall, dann ist es ein richtiges Thema. Währenddessen manchmal Leute nicht mitkriegen, wenn ein Nas-Album droppt. Man könnte einen Case aufmachen, dass es beispielsweise bei Eminem noch eine ähnliche Situation ist. Der fällt für mich aus persönlicher Sicht immer so ein bisschen dahingehend raus, weil ich seit Kamikaze persönlich für mich irgendwie kein Album mehr so von vorne bis hinten so genießen konnte. Kamikaze war dort das letzte, aber Music to be Murdered By hat seinen Erfolg gehabt und Death of Some Shady auch zu gewissen Parts auf jeden Fall. Ich glaube, kommerziell auch sehr, sehr gut funktioniert. Deswegen würde ich den vielleicht hier nochmal mit reinnehmen. Weil ich am Ende aber deutlich machen will, ist, dass das mit der Aufmachung dieses Projektes, was wir von Jay-Z hier bekommen haben, sich etwas abzeichnet, was, glaube ich, durch die gesamte Karriere und seine Diskografie immer weiter ein Teil davon sein wird. Es ist stets für jeden was dabei. Es wird ein Track fürs Radio dabei sein, und es wird auch der Track für den Street-Dealer in der Ecke sein. Jay-Z wird immer seine Credibility haben und trotzdem auch auf kommerzieller Ebene funktionieren. Und das einzig Wichtige ist und das sehr, sehr Gute, was bei vielen Künstlern, die diesen Weg gegangen sind, natürlich nicht so funktioniert hat. Es wirkt absolut authentisch bei ihm. Es wirkt nicht so, okay, krass, wir brauchen jetzt noch einen Track fürs Radio, wir brauchen jetzt noch so einen und jetzt machen wir noch jetzt noch einen Street-Track, sondern es wirkt einfach von vorne bis hinten immer so, wenn auch für mich nicht so, dass das Album von vorne bis hinten aufeinander abgestimmt ist, hier in dem Fall beispielsweise, wirkt es trotzdem nicht so, dass diese Tracks platziert sind. Dass Jay-Z sich gesagt hat, okay, fuck, Swiss Beats und Timbaland, das funktioniert jetzt, ja. Lad die Jungs ein, wir klimpern da ein bisschen was zusammen und dann läuft schon. Sondern es wirkt halt einfach wie einer der Großen, der mit der Zeit gegangen ist, sich gedacht hat, okay, das ist der neue Sound, da will ich auf jeden Fall mich weiter mit auseinandersetzen und dem dann nachgegangen ist. Und auch in weiteren Situationen und Zeitaltern seiner Karriere wird es immer wieder so der Fall gewesen sein. Ob es die Rick Rubin Produktion des Black Albums sein sollte, ob es die Kollaboration mit beispielsweise Linkin Park oder Rihanna später sein sollte. Kanye West, Watch the Throne. Vorher auch, keine Ahnung, so Banger wie Run This Town oder Empire State of Mind auf Blueprint 3. Es sollte immer funktionieren, es sollte immer authentisch bleiben und deswegen funktioniert das bei Jay-Z auch so gut. So, für die alten und für die jungen Fans und für diejenigen, die den Zeitgeist fühlen und für diejenigen, die immer Street geblieben sind, wird immer was auf dem Jay-Z-Projekt dabei sein. Wie man es bislang ja schon gut rausgehört hat, ich will das Thema jetzt eigentlich, nee, ich spare das, ich habe das vorhin eigentlich schon zu Genüge aufgemacht. Aber wie man es natürlich schon gemerkt hat, bin ich mit diesem Mainstream anmutenderen Sound von vielen Tracks des Albums auf persönlicher Ebene nicht so am Viben, wie ich es mit den Street-Style-Tracks bin. Das ist einfach der Jay-Z, den ich mit Reasonable Doubt kennengelernt habe. Den ich in den meisten Fällen so auch am liebsten für mich habe. Ich habe natürlich auch nichts gegen irgendwelche Banger, die ich dann gerne mitnehme. Ich bin bei vielen Sachen, die sich mit zeitgeistigem Sound von früher auseinandersetzen, häufig auch der Auffassung, dass es damit zu tun hat, dass ich die Zeiten einfach nicht miterlebt habe. Ob es viele Sachen von diesen Swiss Beatz Timbaland Produktionen hier beispielsweise auf dem Album sind oder ob es auch die ja auch in der letzten Woche wieder häufig thematisierten Down South Sachen sind, die mir beispielsweise ein Olli dann immer wieder zeigt. Ja, Shoutout Kollege Olli, hier OG Nanas Podcast, wenn ihr da auch drin seid, dann kennt ihr ihn. Ansonsten Umfeld J-Town. Der Mann ist 15 Jahre älter als ich und der zeigt mir dann immer so Down South Klassiker von Anfang der 2000er, einer Zeit, wo ich einfach, die ich nicht miterlebt habe und die ich vielleicht in der Retrospektive dann nicht mehr so mit diesem Gefühl nachdenken kann, wie ich es bei diesen Street Affiliate Sachen von Jay-Z dann beispielsweise machen kann. Aber so wie das Album geworden ist, mit dieser Zweischneidigkeit, dass man diese paar Streets Dinger hat, die kommerziell vielleicht sogar noch am schlechtesten funktioniert haben, aber auf der anderen Seite dann halt diese Mainstream näheren Sachen auch hat am Ende dafür die Grundlage geschaffen, dass wir hier mit Volume 2 Hard Knock Life vom kommerziell erfolgreichsten Album von Jay-Z sprechen. Das Album ist 5-mal Platin gegangen, ich glaube mittlerweile über 6 Millionen Einheiten verkauft und meine Frage ist letztlich immer die nicht nach Kommerz, sondern nach Kohärenz, ne, wenn wir über ein Album sprechen. Ich denke mir bei diesen ganzen, also bei der Reihe, bei den Life and Times of Sean Carter, ne, also In My Lifetime Volume 1, Volume 2, Hard Knock Life und Volume 3, From Time and Lives, ich habe gerade so einen Knoten im Kopf. Ihr wisst, welche drei Projekte ich meine. 97, 98, 99, die drei. Geben mir immer mehr Mixtape als Studioalben-Vibes. War immer so. Und ich tue mich da richtig schwer. Ich dachte früher immer, das wären Mixtapes. Und mittlerweile, ja, ich weiß, dass sie offizielle Studioalben sind. Aber sie geben mir im Vergleich, vor allem wenn man das mit Reasonable Doubt gegenüberstellt, weniger diesen Studioalben-Vibe. Und ich bin der Letzte, der irgendwie Mixtape als eine Beleidigung für ein Projekt sieht. Na, es geht immer nur um die Aufmachung. Es geht immer nur, natürlich wird es eher anhand der wirtschaftlichen und der strukturellen Aufmachung bemessen, ob etwas ein Mixtape oder ein Album ist. Aber auf der soundtechnischen Ebene und wer sich viel mit Hip-Hop auseinandersetzt, der wird das wissen oder auch ein Gefühl dafür haben, dass sich manche Sachen einfach eher wie ein Mixtape von der Aufmachung, von der Konzeption, von der Kohärenz anhören, als manche Sachen, die sich dann eher wie ein Album anhören. Dass dann nicht so der rote Faden drin ist. Ich finde, jetzt in der Auseinandersetzung habe ich ihn nochmal mehr gefunden für mich, diesen roten Faden, als all die Jahre zuvor, wenn ich das Album gehört habe und mir dachte, okay, ich habe da mal ein paar Tracks draus, die ich mitziehe, aber es ist im Vergleich zu Reasonable Doubt beispielsweise nicht so ein roter Faden, dem ich so das ganze Album überfolgen kann. Folglich lässt sich der Impact für mich hier persönlich nicht an der Tracklist per se bemessen. Tracks wie das Intro, A Week Ago, Coming of Age, The Sequel und It's Like That sind in meinen Playlisten, auf jeden Fall. Und Fun Fact, sie sind lustigerweise auch mit Reservoir Dogs zusammen allesamt die am beschissensten gestreamten Tracks des Albums. Spricht das für meinen Geschmack? Wahrscheinlich. Nein. Auf der anderen Seite hat man mit Hard Not Life, Anthem, Ghetto Anthem, ich hänge gerade so dermaßen, I'm sorry, einen der Karrieretracks von Jay-Z. So. Er ist in Kultur und Kommerz hoch angesehen und sehr treffend dadurch der Titeltrack seines kommerziellen Durchbruchs. Ne? Er hat alles miteinander verbunden. Den Kommerz und die Kultur, das harte Leben, was er final nun hinter sich lässt, wenn es ihm vorher auch schon gut ging. Ohne Hard Knock Life hätte alles anders ausgesehen. Die Entwicklung von Rockefeller, ich habe vorhin die ganzen Accolades und alles, was Jay-Z für Steine ins Rollen gebracht hat, angesprochen. Nichts wäre so gewesen ohne diesen Durchbruch auf der Ebene. Ich habe es vorhin schon mal als What If angesprochen. Wie würden wir über Jay-Z sprechen, wenn er, sag ich mal, immer die kommerziellen Zahlen von den Alben vorher gehabt hätte? Hätte er dieses Prestige aufgebaut? Hätte er so eine lange Karriere überhaupt gehabt oder hätte er irgendwann wirklich gesagt, fuck it, ich lass mal gut sein? Oder wäre der Mogul geworden, der er ist, nur ohne, sag ich mal, im Rampenlicht noch die Hip-Hop-Szene zu prägen? Künstler wie Kanye West nach vorne zu bringen, die den Sound komplett nochmal auf den Kopf gestellt haben. I don't know. Alleine für diesen Impact und für diese Relevanz und für diesen Schritt und für das, was dieses Album dadurch bewegt hat, Kudos. Auch wenn für mich in letzter Instanz sich von vorne nach hinten Reasonable Doubt leichter und angenehmer und häufiger durchhören lässt. Nur Liebe. Schwieriges Thema. So ein legendäres Projekt dann doch irgendwie ein bisschen ambivalenter zu bewerten. Ich hoffe, ihr versteht meine Punkte. Vielleicht geht ihr bei dem einen oder anderen noch mit. Wie gesagt, wenn ich mir das Album anhöre, ist da kein Clear-Cut-Skip drauf. Das ist kein Album, wo ich sage, das wäre mit oder das wäre ganz okay. Das ist ein sehr, sehr gutes Album, aber schwer wiegt das Haupt, das die Krone trägt. Je besser der Künstler, desto pinsiger wird man natürlich auch in der Bewertung seiner Musik. Und deswegen hier wahrscheinlich mit dem krassen Maß angesetzt. Ich glaube, ich bin durch für heute. Ich hoffe, ihr konntet aus der Folge was mitnehmen. Keine Ahnung, was jetzt genau nächste Woche ansteht. Ich habe für die nächsten Wochen ein paar Pläne. Wir müssen aber auch die nächsten Wochen mal so ein bisschen planen, weil da stehen auch noch mehrere Projekte an. Wenn alles gut geht, habe ich auf jeden Fall hip-hop-technisch was bei OG Niners zu erzählen. Vielleicht auch erst in der nächsten Rap-Gott zum guten Ton-Folge. Wir haben noch keinen OG Niners Aufnahmetermin für diese Woche. Sei es drum, meine Stimme ist weg. Passt. Hört euch Hard Knock Live an, wenn ihr es noch nicht getan habt. Macht euch euer eigenes Urteil und huldigt der Legende Jay-Z den Respekt, den er verdient. An der Stelle, habt ein schönes Wochenende, passt auf euch auf, stay strapped und seid lieb zueinander.